Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Maßgeschneiderte Lösungen im Familienverband oder wie man mit Edelstahl den Generationswechsel formt. Darüber möchte ich heute sprechen mit Nils und Jannik Moggert. Die sind beide Geschäftsführer der Nordhorner Werkstätten Group. Ja, herzlich willkommen, ihr beiden, und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur neuen Folge von Chefsachen. Ja, Werkstätten Group, Jannik, Nils, der Begriff ist ja schon so ein bisschen, wenn man das Unternehmen nicht kennt, sagen wir mal, mysteriös. Da kann man sich alles Mögliche drunter vorstellen, aber wahrscheinlich nicht das, was ihr wirklich tut. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir erstmal eben erklären, ihr seid Brüder, ihr seid beide Geschäftsführer in der Gruppe, aber ihr seid nicht der Einzige, da gibt es ja noch zwei mehr.
Da gibt es tatsächlich noch zwei mehr, da gibt es den Sven, unseren ältesten Bruder. Ich, Nils, bin der Mittlere, Jannik ist der Jüngste. Und natürlich gibt es auch den Alfred.
Alfred, euer Vater, der das Unternehmen mal aufgebaut hat. Ihr seid ja, die Wurzeln des Unternehmens, die sind ja schon sehr, sehr alt. Also vielleicht kannst du es mal ganz kurz erklären. Ihr seid ja mal entstanden als Schlosserei bei Rawe.
Korrekt.
Da wart ihr noch nicht dabei und ich auch nicht. Das ist also schon furchtbar lange her. Und irgendwann gab es dann ein Management-Buyout. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Stationen aufzählen.
Ja, ganz kurzer Rückblick mal. 1965 gegründet die GmbH, Werkstätten GmbH. Kurzer Schwenk zum Namen, zu den Werkstätten. Ursprünglich die Reparaturwerkstatt des Textilkonzerns Rawe. Dürfte jedem bekannt sein, einer von drei Konzernen aus der Textilindustrie hier in Nordhorn ansässig gewesen. Und wir haben uns als damals vor unserer Zeit, wir haben über die Werkstätten GmbH 1965 schon den Grundstein gelegt für die heutige Geschichte. Mhm. Aber die wirkliche Geburtsstunde war dann Management Buyout 1997, als Alfred sich entschieden hat, mit zwei weiteren Mitgesellschaftern, dem Steven Glübker und dem Gerd Ribbels, dieses Management Buyout durchzuziehen.
Mhm. Also Rawe hatte vorher schon seine Schlosserei, seine betriebsinternen Werkstätten verselbstständigt in eine selbstständige juristische Gesellschaft, aber das war eine rein interne Gesellschaft, die für Rawe eben Dienstleistungen, also Schlosser und Ähnliches gemacht hat. Und dann gab es 97 dieses Management Buyout und von da ab hat die Werkstätten GmbH unter Alfred Moggerts Führung dann auch externe Aufträge entgegengenommen, oder?
Ja, genau. Das war eigentlich genau die Intention. Mhm. Man hat mehr und mehr externe Aufträge angenommen. Mhm. Die Geschichte der Rawe möchte ich jetzt, da möchte ich gar nicht zu weit ausholen.
Nein.
Ich hatte gerade gesprochen von der neuen Geburtsstunde. Heißt, über diese externen Aufträge, die Aufträge am freien Markt, über die man dann auch ordentliche Gewinne erzielen konnte. Man konnte diese Gewinne dann wieder reinvestieren in die Werkstätten GmbH und musste nichts abführen. Von daher wird gerne von der neuen Geburtsstunde gesprochen.
Mhm. Ja, und heute gibt es neben der Werkstätten GmbH oder ist die Werkstätten GmbH Teil der Werkstätten Group. Das sind, glaube ich, 6 Unternehmen habt ihr da. Also da ist ein ganz schöner Strauß zusammengekommen. Da lese ich auch Namen, die haben nicht den Begriff Werkstätten im Namen. Ja, genau. Jannik, du gehörst zum Beispiel als Geschäftsführer eigentlich zu Rosing, wenn ich das richtig weiß.
Genau, zu Rosing Werkstätten GmbH, die jetzt seit 2017 Teil der vorhin genannten Werkstätten Group ist. Mhm. Die Group ist im Prinzip der Zusammenschluss übergeordnet von einzelnen am Markt vertretenen Unternehmen. Mhm. Also das ist uns auch ganz wichtig. Wir sind ein Firmenverbund, der natürlich versucht, die Stärken der Einzelunternehmen zu nutzen, aber einzeln am Markt auftretende Unternehmen sind im Prinzip.
Und Unternehmen mit auch ganz verschiedenen Inhalten, also Produktion. Ihr seid alle Produktion, ne? Ihr seid nicht Dienstleister, doch, ihr seid auch Dienstleister, oder?
Sowohl als auch, ja. Das geht ja oft ineinander über, dass man dem Kunden zwar eine Lösung verkauft, aber die auch gemeinsam herleitet.
Ja.
Und
Also ich muss das so ein bisschen sortieren. Ich gucke ja von außen drauf. Ich sehe Werkstätten GmbH. Werkstätten GmbH ist hier im GIP. Da gibt es 3 Produktionsstätten schon alleine im GIP, glaube ich, für Werkstätten GmbH.
Ja, korrekt.
Rosing ist im Süden der Stadt. Und dann gibt's auch noch ein paar, ich glaube in Gildehaus gibt's auch noch was. Ne? Wilbers Werkstätten, richtig?
Genau, Wilbers Werkstätten und Wilbers Lifting.
Aha.
Und dann gibt's noch eine Tochterfirma in der Pfalz, in Lambrecht, die Firma Heizer Werkstätten.
Mhm.
Aber wie man schon sieht, hat der Name Werkstätten herkömmlich von der Mutter ursprünglich, zieht sich bis auch bei der Wilbers Lifting eigentlich überall mit durch.
Gut, und jetzt müssen wir eben noch ein bisschen knapp erklären, was tun die eigentlich, also Werkstätten GmbH. Ihr arbeitet mit Edelstahl, oder?
Wir arbeiten mit Edelstahl, der Historie geschuldet aus der Textilindustrie eben, haben uns aber dann über die Jahre auf den Bereich Apparate, Anlagen, Behälterbau spezialisiert. Das ist eine Sparte. Der klassische Apparatebau, Druckgeräte, Wärmetauscher, um es mal vereinfacht auszudrücken, haben eine eigene Business Unit für den Bereich Fördertechnik und Mischtechnik, also klassisch Förderschnecken, Elevatoren, Senkrechtförderer, aber auch Teigmischer für die Lebensmittelindustrie.
Und also unsere Zuhörer sind alle wirtschaftlich kompetent, die wissen alle, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist.
Wirtschaftlich.
Ja, bei Rührgerät denke ich an die Küche zu Hause, aber ihr produziert ganz andere Rührgeräte.
Nein, wir machen es, ich veranschaulich es mal. Welche Märkte sind unsere? Wir sind im Chemiesektor unterwegs, wir sind im Energiesektor unterwegs, wir sind im Lebensmittelsektor unterwegs, im Recyclingbereich. Und das ist auch das, was uns auszeichnet, dass wir vielseitig oder breit aufgestellt sind, die unterschiedlichen Märkte bedienen können. Und daraus kann man jetzt schon ableiten, unser Kundenkreis bezieht sich auf die Industrie. Also wir
produzieren für den Hausgebrauch. Aber ihr stellt Produktionsanlagen her, also Anlagen, mit denen andere Unternehmen, eure Kunden, dann irgendwas herstellen.
Zum Teil sind es komplette Anlagen, aber vielfach sind es auch einfach Komponenten. Es ist ein Behälter, den ein Chemieunternehmen dann für ihre eigene Produktion benötigt. Das bezeichne ich gerne als Komponenten. Im Bereich Fördertechnik sind es dann oftmals auch Gesamtmaschinen, inklusive der Antriebstechnik, teilweise auch mit der Steuerungstechnik. Aber das ist ein bunter Strauß. Da sind wir, wie eben schon gesagt, breit aufgestellt.
Ja, so, denn Jannik, du musst jetzt eben mal bei Rosing erklären, was ihr macht. Da habe ich ja ein wunderbares Wort gelernt, das heißt ja Rippenrohre. Also
ja,
genau. Hat nichts mit meinem Besuch beim Arzt zu tun.
Nicht ganz, nee. wir bei Rosing haben im Kern eigentlich 3 Geschäftsbereiche. Das eine ist der Bereich Rippenrohre, wie gerade schon angeklungen. Mhm. Im Prinzip geht es um Stahl- oder Edelstahlrohre, auf die wir eine Rippe aufschweißen. Ja, das ist im Prinzip der klassische Effekt von Oberflächenvergrößerung, wie bei einer Heizung.
Also das ist ein Wärmetauscherteil, ein Heizteil.
Genau,
ne? Also müssen wir ja mal erklären. Das sind so ganz lange Stäbe, die können ja 20 Meter oder wie lang werden, keine Ahnung.
Genau.
Und das ist im Prinzip ein Rohr und da ist drum zu ein Stahlband aufgeschweißt.
Genau.
Habe ich das jetzt leidenhaft richtig ausgedrückt?
Ja, das war eigentlich, also
ja?
Ist fast bei uns anfangen, das passt.
Ja, wir reden noch drüber. Gut, und diese Rippenrohre, die werden für was benutzt?
Also die werden klassisch benutzt zum Wärmetauscherbau. Also sprich, das wäre auch unser zweiter Geschäftsbereich, der Wärmetauscherbau aus unseren Rippenrohren vorwiegend, aber nicht nur.
Also die werden dann, ich muss das immer so ein bisschen laienhaft hindrehen, damit alle das hoffentlich so verstehen wie ich. Also die werden zu so großen Paketen zusammengebastelt, nicht? Da sind dann, keine Ahnung, 30, 50 Rohre so parallel und die werden dann eingebaut in irgendwas, wo, in einen Rauchkamin oder was, wo sie dann Wärme aufnehmen oder abgeben
beispielsweise
können.
Also also Rauchgas-Wärmetauscher ist ein ganz plakatives Beispiel. Beispielsweise in der Energiewirtschaft. Es ist ein Verbrennungsvorgang, so dort entstehen Rauchgase und diese Rauchgase haben halt eine gewisse Restenergie. So, und wenn man die ganz einfach formuliert durch einen Wärmetauscher schickt, dann kann man durch die aus dem Rauchgas noch Energie zurückgewinnen, Wärme zurückgewinnen und somit halt Effizienzsteigerung und ressourcenschonend.
Ja, dann vielleicht noch so ein Beispiel, wie hieß das, Wilbers Lifting, das hat mit Magneten zu tun, ne?
Genau, Wilbers Lifting baut Magnethubsysteme, also für den Stahlhandel klassisch. Ist vielleicht.
Also auf dem Schrottplatz, wo der Bagger kommt und diesen großen Magneten hat und die Schrottautos weghebt.
Oder? Ja, die sind es jetzt im klassischen Sinne nicht, aber es ist tatsächlich vorwiegend im Stahlhandel, wo die Magnethubsysteme.
Also wo magnetische, also Metallteile mittels Magnet angehoben bewegt werden können.
Genau.
Ja. Dann habe ich das vielleicht auch richtig. Ja, ihr kommt vom Fach, ich nicht. Ich muss ja immer mal gucken, was machen die eigentlich, ne? Und wenn man so eine große Unternehmensgruppe hat mit 6 verschiedenen Teilbereichen, die so ganz verschiedene Dinge haben, dann muss man ja erstmal klar kriegen, was ist denn das überhaupt, die Werkstättengruppe? So, aber das ist also ein Unternehmen mit verschiedenen Arbeitsbereichen und wir haben gerade schon mal kurz gesagt, es ist nicht nur Produktion, es ist auch Dienstleistung. Also ihr konzipiert auch die Dinge, die ihr da im Auftrag baut, ganze Anlagen.
Absolut. Also oftmals kommt der Kunde, vielleicht kurz einzuhaken, oftmals kommt der Kunde mit einem Anliegen, mit einer Idee, mit einer Herausforderung. Darauf haben wir uns bei Werkstätten jetzt auch spezialisiert in den letzten Jahren oder in den letzten 2 Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, dass wir hier Gesamtlösungen für den Kunden kreieren, dass der Kunde beispielsweise die Überlegung hat, er möchte gerne Kunststoff recyceln, hat die Idee, das Ganze in einem Drehrohr zu machen, weiß aber noch nicht genau, wie solche Anlagen auszusehen haben, schließt sich kurz mit unserem Engineering-Büro und dann entwickeln wir gemeinsam diese Anlage für ihn, ohne dass wir jetzt zu tief in die Verfahrenstechnik eingreifen, weil das auch ein Verantwortungsthema ist, ein Sicherheitsthema ist. Aber wir uns mit der Konstruktion auskennen, wir die statischen Nachweise bringen, die FWM-Berechnung bringen, damit er seinen Prozess final dann auch so umsetzen kann.
Also der sagt, was er sozusagen vorne reinschmeißt und was er hinten rauskriegen will und ihr überlegt euch, wie das am besten geht.
Genau. Er definiert die Durchsätze, Aufgabenstellung in dem Fall jetzt. Ich habe alten Kunststoff, möchte daraus Öl machen und ihr Werkstätten baut mir bitte ein Drehrohr, welches ich auf Temperatur bringen kann.
Was ist ein Drehrohr?
Ein Drehrohr, eine drehende Trommel, so will ich es mal vereinfacht sagen, in der das Material, wenn man es reingibt, durch die Rotationsbewegung immer in Bewegung gehalten wird, umgewälzt. Und beim Kunststoff ist es so, wenn ich den erhitze, dann wird er irgendwann flüssig und dann wird er irgendwann verdampfen. Und dann kann man hinten diese Dämpfe kann man abziehen, kondensieren und hat die Rolle rückwärts. Nicht vom Öl zum Kunststoff, sondern vom Altkunststoff zum Öl.
Dabei geht es ja nicht nur um die Frage, was kriege ich hinten raus, sondern auch, was muss ich an Energie, was muss ich an Geld letzten Endes hineinstecken, damit das rauskommt.
Klar, in dem Fall habe ich dann mehrere Wertschöpfungen als Kunde. Ich habe einmal den Entsorgungsweg. Das heißt, für jede Tonne Kunststoff, die er recycelt, bekommt er sogar Geld am Markt. Und für das Öl bekommt er ebenfalls wieder Geld. Also 2 Wertschöpfungen und darüber rechnen sich die Projekte dann. Für den Kunden. Für uns ist es interessant, weil wir wirklich begonnen bei der Idee über unser Engineering, über eine tiefe Wertschöpfungskette, die Produktion anbieten können. Wir können aber auch montieren, wir können mit dem Kunden zusammen in Betrieb nehmen. Und das ist das, was uns auszeichnet.
Es sind ja jetzt ganz viele verschiedene Stufen. Also einmal das Engineering, wenn ich mir das jetzt vorstelle, da werdet ihr wahrscheinlich genauso viel Power ins Engineering stecken müssen, wie hinterher in den Bau des Drehrohrs, um bei dem Beispiel zu bleiben, wie so ein Drehrohr gebaut wird, das wisst ihr, das habt ihr nicht zum ersten Mal gemacht. Engineering ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. Und Energieeinsatz, Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Ja, und letzten Endes hast du gesagt, Aufbauen, Montage, das ist ja Dienstleistung dann.
Das sind in dem Fall dann Dienstleistungen, aber für den Kunden interessant, weil er alles aus einer Hand bekommt. Das zeichnet uns aus. Bei vielen anderen Unternehmen bekommt er einfach nur die Komponente. Aber wir starten vorne beim Engineering und enden hinten bei der Inbetriebnahme. Also je nachdem, wie der Kunde es gerade braucht. Wir haben auch genügend Einzelkomponenten, ein Stück Behälter, den wir dann einfach nach Vorgabe oder nach Vorgabezeichnung fertigen und liefern. Also wirklich sehr, sehr individuell.
Sind das immer Einzelanfertigungen oder sind das Standardprodukte, Serienprodukte, was ihr da baut?
Also bei uns sind 2 Stück schon eine Serie und das sagt, denke ich, aus, dass wir ja im Großen und Ganzen auf die Einzelfertigung spezialisiert sind.
Ja. Einzelfertigung ist auch immer eine Preisfrage. Es gibt Unternehmen, die mit Einzelfertigung nicht mehr so viel Geld verdienen, weil das Losgröße 1 sich nicht mehr rechnet. Aber wenn der Markt entsprechend ist, kann sich auch Losgröße 1 rechnen.
Ja, absolut. Man muss sich da platzieren, wo man auch Margen erzielen kann, weil nur dann können wir nachhaltig existieren. Die Zukunftssicherung geht über genau diesen Prozess. Man muss identifizieren, wo lässt sich Geld verdienen. Ich denke, das ist auch legitim, das ist auch einfach notwendig, um langfristig überstehen oder überleben zu können.
Nun ist die Werkstättengruppe ja nicht über Nacht zu einer Gruppe geworden, sondern aus der GmbH, aus dem Kerngeschäft, ist dann nach und nach durch Zukäufe, Firmenübernahmen diese Gruppe geworden. Man ist also gewachsen kontinuierlich. Wie ist denn so eure Position im Markt? Gibt es da viele Mitbewerber oder
also auf uns als Rosink bezogen, ich spreche jetzt für Rosink. Mitbewerber gibt es natürlich. Bei den Rippenrohren muss man sagen, sind wir eigentlich europaweit führend, haben natürlich eine Handvoll voll Wettbewerber, aber sind da auch von unseren Kapazitäten da ziemlich weit vorne.
Und diese Rippenrohre, um bei dem Beispiel zu bleiben, die liefert ihr dann an, ja, weiß ich nicht, Kraftwerkshersteller oder wo ist da so eure Kundschaft?
Ja, sowohl als auch, also sowohl Industrieservicebetriebe als auch andere Hersteller von Wärmetauschern. Also wir beliefern da durchaus auch unseren Wettbewerb. Aber ja, wie gesagt, bei den Wärmetauschern sind wir da eigentlich ähnlich aufgestellt wie Werkstätten in einem anderen Produktbereich, aber von bau mir Gerät XY einfach nach Zeichnung nach, bis ich habe ein Problem, das und das sind die Parameter, so und so viel Platz, ich muss die und die Wärme auskoppeln oder ich muss die und die Temperaturen erreichen. Das ist es ganz unterschiedlich, je nach Kunden.
Also ich bleibe ja noch bei meinem Lieblingswort Rippenrohre. Also da habt ihr auch spezielle Verfahren entwickelt, wie man die besonders wirtschaftlich herstellen kann.
Genau, wir haben in Summe 11 Rippenrohrmaschinen. Das setzt sich zusammen aus Rechteckrippenrohren, aber vorwiegend Spiralrippenrohren. Und die werden
Jetzt wird es aber kompliziert. Ja, also ein Rohr, was rechteckig ist.
Du hast gefragt.
Ja.
Da werden im Prinzip rechteckige Bleche aufgeschweißt. Unser Hauptgeschäft ist eigentlich das Herstellen von Spiralrippenrohren, also wirklich in Endlosschleife ein Spaltband aufzuschweißen. Und da gibt es einmal das Verfahren, das NOH-Verfahren, wo mit Zugabe von Schweißdraht verschweißt wird, als auch das HF-Verfahren, wo wir Hochfrequenzschweißen haben.
Und die habt ihr erfunden oder nein?
Nee, erfunden. Also das NOH-Verfahren ist unser eigenes Verfahren,
ja.
Aber das HF-Verfahren ist am Markt relativ verbreitet.
NOH-Verfahren heißt, das ist das Nordhorner Verfahren oder hat das eine andere Bedeutung?
Das wird oft so gesagt, ist aber tatsächlich nicht der Ursprung des Ganzen. Um ehrlich zu sein, so hundertprozentig erklären konnte es mir noch keiner. Aber wir belassen es mal dabei.
Ja, okay. Klingt aber gut, NOH-Verfahren.
Ja, genau, ja. Das können wir.
Gut, und das wird dann also, auf speziellen Maschinen werden diese Sachen da produziert. Wie lang sind diese Stäbe? 20 Meter, habe ich jetzt mal so gesagt. Die können auch noch länger sein, ne?
Von bis. Also die Restriktion ist meistens das Ende der Halle.
Ach so. die ist ja ziemlich groß.
Ja, ist klar. Wir müssen natürlich, die Rohrlänge muss natürlich vor der Maschine und nach der Maschine vorhanden sein. Je nach Maschine kann das bis zu 20 Meter gehen. Es ist dann manchmal eher das Problem, dass man das Rohrohr in der entsprechenden Länge auch bekommt.
Komponenten müssen ja auch transportiert werden. Das gilt ja für die Werkstätten GmbH auch. Genau. Ihr produziert ja auch, glaube ich, sogenannte Kolonnen. Ne? Also ich kenne das aus der Raffinerie, da Korrekt. Stehen so Dinger. Ne? Und die können ja durchaus mal länger sein als ein normaler LKW. Ne?
Ja, absolut. Ist eine Herausforderung. Das heißt, auch da gleiche Situation. Durchmesser so, dass sie noch durchs Tor passen. Ich kann mich daran erinnern, dass einmal sogar ein Auftrag, das mit einkalkuliert werden musste, dass das Tor vergrößert wurde beziehungsweise ausgeklinkt wurde. Wenn es der Auftrag dann hergibt, dann machen wir auch das. Also auch da die Sonderlösung. Wir machen es aber in der Regel so, dass wir versuchen, auf der Straße zu bleiben. Es ist aber heutzutage auch so, dass größere Behälter, größere Kolonnen, dass man dort auf Binnenschiffe gezwungen wird.
Habt ihr einen eigenen Hafen im GIP?
Wir haben das wird der Stadthafen in der Innenstadt.
Ja, jetzt setzen wir ein neues Gerücht in. Da sollen die großen Transportschiffe für die Werkstatt GmbH.
Ja, genau. Ja. Nein, wir fahren in der Regel fahren wir nach Spelle. Aber weil da gibt es den Weg ohne Brücken, da gibt es Streckenerkundung. Also es ist dort ziemlich aufwendig, erstmal überhaupt diese Genehmigung zu bekommen, dass die Landkreise mit beteiligt werden. Aber es ist schon der Trend dazu da, dass große Bauteile, das versucht wird, die von der Autobahn zu holen und auf Binnenschiffe zu wechseln.
Gut, aber für euch erstmal der entscheidende Punkt, ihr produziert auch Teile, die ziemlich groß sind.
Absolut.
Ja.
Das Größenordnung bis 5 Meter, 30 Meter lang, 36 Meter, ein Kristallisator, an den ich mich erinnern kann. In der Historie haben wir auch vielfach Schornsteinanlagen produziert. Auch die waren zig Meter lang. Von daher ist das keine Besonderheit bei
uns. Ihr hattet auch mal ein Unternehmen übernommen, glaube ich, was Industriekamine hergestellt hat, ne?
Genau, das ist im Jahr 2000 war das. Erinnern wir uns kurz, Management baut war 1997 und dann im Jahr 2000 im gleichen Industriegebiet ist dann der Herr Wehrmeier an den Alfred herangetreten, an unseren Vater, und hatte hatte ins Spiel gebracht, dass er sein Unternehmen veräußern möchte. Und dann war die Fragestellung, möchte man einen weiteren Edelstahlfertiger im gleichen Industriegebiet, war sicherlich nicht die einzige Entscheidungsgrundlage oder das Argument. Und dann haben wir die Monotal übernommen, im Endeffekt auch weitergeführt, den Namen Monotal, weil er im Markt bekannt war als Brand. Mehrere Jahre dann auch dieses Geschäft weiter verfolgt und heute haben wir uns aber entschieden, oder vor einigen Jahren haben wir uns entschieden, dass wir diese Schornsteinanlagen nicht mehr fertigen, aber den klassischen Service- und Wartungsbereich für die Schornsteine schon noch weiter als eigene Abteilung weiter betreiben.
Mhm. Aber auch diese Schornsteine waren aus Edelstahl.
Korrekt, insbesondere die Innenzüge.
Ja, und das, was ihr bei Rosing produziert, ist auch aus Edelstahl.
Oder überwiegend C-Stahl. Ja? Ja. Also Edelstahl verarbeiten wir auch, aber hauptsächlich ist es Schwarzstahl, den wir verbauen.
Also
das hängt immer vom Anwendungsfall ab, ja. Über was für Medien auch der Kunde redet. Mhm. Und,
Stahl ist ja, sagen wir mal, heutzutage ein sensibler Baustoff. Ihr, wenn ich das richtig so weiß, dann verarbeitet ihr pro Jahr ungefähr 3000 Tonnen Edelstahl. Ist das richtig?
Pi mal Daumen. Also, wir brauchen, nagel mich nicht auf die letzte Tonne fest, aber es ist schon so, dass wir bei Rosing natürlich über die Massenproduktion gehen und bei Werkstätten ist es so, dass dann ein Einzelprojekt schnell mal aber auch 100 Tonnen haben kann, Einzelgewicht. Und da haben wir dann wieder die Herausforderung auch mit dem Transport selber, was du gerade schon mal angesprochen hast.
Aber bei Stahl ist ja erstmal die Herausforderung, dass ein sehr hoher Energieverbrauch da ist. Und ihr seid, glaube ich, auch auf dem Weg, dass ihr einen Nachhaltigkeitsbericht macht. Den müsst ihr noch nicht machen, aber irgendwann müsst ihr ihn machen. Ihr habt ihn, glaube ich, schon mal gemacht. Man möchte ja gerne klimaneutral werden oder muss ja demnächst klimaneutral werden. Und wenn man Stahl verarbeitet, dann hat man da ja erstmal ein Problem, nicht? Also die Verarbeitung von Stahl, erstmal der Stahl selber, bringt schon eine enorme CO2-Last mit.
Ja.
Und wenn man ihn weiter verarbeitet, dann steigt die ja noch nicht unerheblich.
Um auf den ersten Punkt mal zurückzukommen, Nachhaltigkeitsbericht. Ja, wir haben freiwillig einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt fürs Jahr 2024, da zusammen mit der Volksbank. Ist jetzt gerade in die Veröffentlichung gegangen. Kann auch kurz dafür werben, auf der Website verfügbar. Da werden natürlich auch die Energiethemen behandelt über eins von den SDGs. Und für uns ist dieser Nachhaltigkeitsbericht, ich sagte es bereits, freiwillig, aber auch wir möchten damit offensiv nach außen gehen. Wir haben grundsätzlich, unser Mindset, wir wollen nachhaltig sein. Wir wollen sowohl bei den Mitarbeitern nachhaltig sein, wir wollen aber auch in der Verarbeitung nachhaltig sein, haben uns ambitionierte Ziele gesteckt, aber auch Ziele, die man erreichen kann. Wir haben, vielleicht auch da kurz nochmal, der Schwenk, wir haben eine eigene Biomasseheizung, beheizen damit sämtliche Hallen, das heißt, da sind wir schon vom Gas runter. Wir haben die Photovoltaikanlagen oben auf den Hallen, auf einem großen Teil der Fertigungshallen, haben dort erstmal den Weg gewählt der Volleinspeisung, beschäftigen uns derzeit aber jetzt mit einer Vorlaufzeit bis zum Auslaufen der Einspeisevergütung, die uns zugesichert ist über die 20 Jahre, haben jetzt eine fünfjährige Vorlaufzeit, uns auf ein Gesamtkonzept zu konzentrieren mit Speicherkapazitäten. Ich persönlich meine, dass in den nächsten 5 Jahren aber noch in der Speicherkapazität sehr viel passieren wird. Heißt, wir werden uns nicht jetzt schon diese Speicher anschaffen. Wir stellen um den gesamten Fahrzeugpark nach und nach auf E-Mobilität. Das machen wir aber auch in einer gesunden Geschwindigkeit und nicht überhastet alles von jetzt auf gleich. Mhm. Also das ist ein Thema, was uns beschäftigt, sowohl bei der Produktion, aber vor allem auch, wir haben sehr viele Kunden aus dem Bereich Umwelttechnik, die diese Kreislaufwirtschaft-Gedanken haben. Ich hatte es gerade mit dem Kunststoff angesprochen, aber auch beim Klärschlamm-Recycling haben wir das. Wir haben aus Holz einen Kunden, der macht aus Holz Futtermittelkohle. Also immer wieder diese Herausforderung von nachhaltig denkenden Kunden, die uns gestellt werden.
Da müsst ihr zertifiziert sein, um den Kunden überhaupt noch beliefern zu können.
Was heißt zertifiziert? Wir haben ja nicht die Verpflichtung, dort den Nachhaltigkeitsbericht zu machen, also das Reporting. Wir machen das freiwillig, weil wir damit auch werben, was wir alles tun, weil wir damit uns auch zeigen können. Und wenn man das freiwillig macht, dann kommt das manchmal sogar noch besser an, als wenn man dazu verpflichtet
okay,
ist.
Okay, ja. Bleiben wir trotzdem nochmal eben beim Thema Stahl. Also Stahl ist ein sehr energieintensiver Rohstoff, aus dem ihr was verarbeitet. Und da gibt es die große Diskussion, grünen Stahl erzeugen. Es wird grüner Stahl erzeugt, aber nur sehr wenig, weil die Stahlindustrie die Umstellung aus ökonomischen Gründen noch nicht so beschleunigt hinkriegt. Mhm. Aber ihr hängt ja dann als Kunde dran. Ihr müsst ja irgendwann auch auf grünen Stahl umsteigen oder sind wir noch nicht so weit?
Das Thema grüner Stahl ist für uns, ja, also es wird vereinzelt an uns rangetragen, aber die Erfahrung zeigt ehrlich gesagt immer, die Kunden wollen es zwar gerne angeboten haben, aber bezahlen will es hinterher keiner.
Naja, der ist noch sehr viel teurer als...
Genau, also es kommt regelmäßig vor, dass wir auch optional, sag ich mal, anbieten. Meistens geht das dann über einen Faktor, wenn man ehrlich ist. Mhm. Weil auch, ja, also nicht alle Komponenten auch aus grünem Stahl überhaupt verfügbar wären. Da geht's dann um Bleche, ja, das geht relativ schnell. Mhm. Bei Rohren macht's dann auch gehen. Aber es will in der Praxis kaum einer bezahlen, muss man so ehrlich sagen.
Gut, wenn wir beim Bezahlen sind, dann sind wir natürlich bei Standortkosten. Da haben wir Energie einmal. Du hast gerade schon, Nils, hast schon erwähnt, was ihr schon macht im Zuge von Nachhaltigkeitsbemühungen, also Photovoltaik, Speicherüberlegungen und so weiter. Mhm. Trotzdem sind die Energiekosten am Standort Deutschland sehr viel höher als in anderen Produktionsländern. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Personalkosten. Wie gelingt euch das abzufedern?
Absolut, das sind Herausforderungen. Das sehen wir ja auch an den Märkten. Ich hatte gesagt, auf welche Märkte wir uns konzentrieren. Und wir sehen ja auch, wenn der Chemiesektor nach und nach Deutschland verlässt, dann ist das, dann sind das klare Anzeichen. Wir sehen das bei uns aber auch, dass wir müssen einfach besser sein. Wir müssen besser sein als andere. Wir müssen uns von anderen abheben. Und das gelingt uns darüber, dass wir eine gute Wertschöpfungstiefe haben. Oder Fertigungstiefe, wie ich das gerade sagte, nicht nur ein Stück anbieten, das wird am Markt angefragt, 10, 20, 25 Anbieter werden angeschrieben und dann muss man genau der Beste, der günstigste sein in der Regel.
Der günstigste ist ja nicht immer der Beste.
Das ist nicht gleichgesetzt, aber das verstehen nicht unbedingt alle Kunden gleich. Die Herausforderung ist definitiv da. Deswegen versuchen wir uns über unser Portfolio abzugrenzen. Aber da spielen auch weitere Themen mit rein. Wir können nicht alles über die gerade genannten Punkte kompensieren. Fachpersonal brauchst du, Fachpersonal musst du auch gut bezahlen.
Ja, das wäre die nächste Frage. Ihr produziert hauptsächlich in Einzelfertigung bei der Werkstatt GmbH. Bei Rosing ist ein bisschen anders, ne? Aber ihr macht Einzelfertigung. Da brauche ich ja immer wieder gute Menschen, Mitarbeiter, qualifizierte Beschäftigte, die das auch können und machen.
Also definitiv. Das ist eine Herausforderung. Wir haben jetzt gerade die letzten Jahre sehr, sehr viel im Bereich Recruiting gemacht. Und wir können sagen, dass die Kollegen, die bei uns die Ausbildung durchlaufen haben, ich beziehe mich jetzt mal auf den fertigungstechnischen Part, direkt vorbereitet sind auf die Qualität, auf die Anforderungen, die wir benötigen, um dem Markt und dem Kunden gerecht zu werden. Wenn neue Kollegen außerhalb oder extern von uns dazu stoßen, dann brauchen auch diese Kollegen erstmal eine gewisse Einarbeitungszeit, um sich an unsere Produkte, an die Qualität, an die Abläufe zu gewöhnen. Und wenn ich jetzt auf die Azubis schaue, auf die Lehrlinge schaue, ja, die wissen gleich, worauf es ankommt.
Wie viele Azubis
haben
habt ihr?
Wir uns von Anfang an gezüchtet. Wir haben in diesem Jahr haben wir 8 Azubis dazu gewonnen. Das ist eine Zahl, die nicht immer so ist.
Nee. Ist auch nicht mehr so einfach wie früher.
Da muss man mehr machen. Also wir probieren vieles über Benefits. Wir versuchen uns zu zeigen und auch gerade jetzt bei der jüngeren Generation wird auch so ein Nachhaltigkeitsbericht sicherlich nicht nachteilig sein, dass man zeigt, dass man sich mit dem Thema schon beschäftigt. Aber man muss sie hören und man muss darauf eingehen. Wir haben die Generationenwerkstatt jetzt bei Werkstätten GmbH zum dritten Mal gemacht, was super ankam. Darüber kommen die Schüler in die Unternehmen oder zu Werkstätten GmbH. Sie können sich selbst austesten, sie dürfen schweißen, sie dürfen auch mal mitzeichnen und am Ende des Tages steht dann entweder die Parkbank auf dem Schulhof oder ein Frisbee-Korb auf dem Schulhof. Die dürfen mitentscheiden. welche Produkte gefertigt werden. Wir stellen das Material, wir stellen, wie der Name schon sagt, Generationenwerkstatt, den ehemaligen Ausbilder haben wir reaktiviert, mittwochs nachmittags. Und da entstehen ganz tolle Sachen. Das sind zusätzlich zu den Benefits, ja, die wir müssen uns einfach abheben. Wir müssen uns zeigen, müssen uns abheben. Und das ist uns insbesondere auch im letzten Jahr sehr gut gelungen. Beim 60-jährigen Jubiläum bzw. Bestehen habe ich gelernt.
Ja, weil 60 Jahre sind kein echtes Jubiläum, aber ihr besteht 60 Jahre und das ist auch schon eine stolze Zahl. Und wenn ich das richtig weiß, dann habt ihr sogar bei der Jubiläumsfeier, bei der Bestehensfeier, habt ihr sogar rekrutiert.
Tatsache, weil wir haben die Türen geöffnet.
Ja.
Wir hatten über den Tag hinweg hatten wir 2500 bis 3000 Leute, haben die Hallen geöffnet, haben die Mitarbeiter motivieren können, dort die Besucher zu informieren, durch die Hallen zu führen. Wir haben aber auch keine Zwangsführungen veranstaltet, sondern jeder, wer kommen wollte, konnte sich umschauen. Und wenn er beraten werden wollte oder informiert werden wollte, hat er die Kollegen angesprochen. Und wenn nicht, dann ging er einfach so durch. Zu dem großen Sandberg, den wir dort für die Kinder vorbereitet haben, oder einfach nur eine Currywurst. Also ganz, ganz harmonische Atmosphäre.
Wir waren bei dem Thema Standortkosten, Produktionskosten. Alles wird teurer. Nicht nur der Sprit an der Tankstelle, sondern alles im Leben wird teurer. Und das setzt auch euch unter Kostendruck. Ihr müsst auch in euren Unternehmen Prozesse optimieren. Da wird auch sicherlich verstärkt die Frage nach Automatisierungsmöglichkeiten gestellt. Wie seid ihr denn da so aufgestellt? Also gibt's auch bei euch Roboter, die alles Mögliche fertigen?
Ja, also im Prinzip, um das nochmal aufzugreifen, die Probleme sind natürlich die gleichen. Also sprich, wir haben, beide Unternehmen haben das die Herausforderung, dass wir halt über sowohl im Personal als auch im Energiebereich über Standort in Anführungsstrichen Nachteile sprechen im Vergleich zum europäischen Ausland jetzt beispielsweise und zu Asien sowieso. Und dann geht es natürlich darum, dass man die Effizienz steigert, ne? Dass man entsprechend Kosten senkt beziehungsweise die Fixkosten besser teilt und Verschwendungen auch, Zeitverschwendungen, prozessuale Verschwendungen ausmerzt. Und da ist ein Part die Einführung von Lean Management, was wir jetzt in den letzten Jahren bei Rosing in allen drei mittlerweile Bereichen vorangetrieben haben. Den Bereich der Heizflächenreinigungssysteme hatte ich gerade noch gar nicht erwähnt. Das ist unser drittes Profit Center. Genau. Und natürlich, wo man es kann, versuchen, auf technische Neuerungen zu gehen, auf Automatisierung und auch auf Robotik. Sind wir wieder beim Thema unserer Rippenrohre, wo wir aktuell eine erste Rippenrohrmaschine insofern umbauen, als dass wir dort einen KUKA-Arm einsetzen.
Also einen Roboter.
Ein Roboterarm, genau. Ja. Jetzt haben wir auch noch Schleichwerbung gemacht hier.
Für einen chinesischen Hersteller.
Für einen ehemals deutschen Hersteller, so können wir es so sagen. Nein, aber das Ziel ist natürlich, dass man dadurch in Summe Prozesskosten spart, Zeit spart, im Idealfall vielleicht sogar eine Mehrmaschinenbedienung möglich macht und somit Personalkosten spart. Aber auch, das gehört auch zur Wahrheit, dass man ja dadurch eine Form von Wissensmanagement betreibt, weil das hatte Nils gerade auch schon erwähnt. Bei uns ist es definitiv auch so. Wir haben viele sehr erfahrene Mitarbeiter, viel sehr, sehr hochqualifiziertes Personal, was auch beim Kunden sehr geschätzt wird. Gutes Beispiel ist zum Beispiel der Bereich Heizflächenreinigungssysteme. Der einzige Bereich, bei dem wir auch wirklich aktiv in nennenswertem Maße zum Kunden fahren. Und das ist ein absoluter Vorteil, wenn die Kunden dann sagen, hey, ich will den wiederhaben. Der war super. Dann sind die auch mal bereit, vielleicht einen Euro mehr zu bezahlen. Aber um auf das Beispiel zurückzukommen, wenn ich dann Prozesse automatisiere, dann habe ich natürlich auch eine ganz andere Datenbasis und bin nicht mehr so sehr darauf angewiesen, den Mann zu haben, der das Ganze schon 100-mal gemacht hat, sondern vielleicht gibt es dieses Personal in Zukunft zumindest nicht mehr in dem Umfang und in der Häufigkeit. Ne? Darauf muss man sich natürlich auch einstellen, um die Zukunftsfähigkeit da zu sichern.
Bevor wir vielleicht mal darauf kommen, dass es ja außer der Werkstätten GmbH und Rosing noch vier andere Unternehmen in eurer Gruppe gibt, nochmal so die Frage, für welche nationalen Märkte produziert ihr dann? Seid ihr hauptsächlich auf den deutschen Markt fixiert oder wie ist der Exportanteil so?
Also das ist auf jeden Fall der Schwerpunkt. Also Deutschland ist absoluter Schwerpunkt. Wir haben bei der Werkstätten GmbH haben wir nach und nach auch den skandinavischen Markt, insbesondere im Bereich der Umwelttechnik, der Verbrennungstechnologie, die wir selbst entwickelt haben vor einigen Jahren, haben wir da insbesondere Dänemark für uns erschlossen und die angrenzenden Länder. Aber auf Werkstätten GmbH bezogen ist es so Schwerpunkt Deutschland. Wir haben aber viele Kunden in Deutschland, die dann exportieren. Bedeutet, wir brauchen die Zertifizierung, wir brauchen China Stamp, wir brauchen ASME, dass wir überhaupt die Produkte so oder dass unsere Produkte, auch wenn es über einen Dritten geht, dann in die Länder exportiert werden können. Von daher haben wir nicht den Direktkontakt nach China, in die USA oder in der Regel.
Also das sind dann Anlagenbauer, die bei euch Komponenten kaufen und die anderswo dann aufbauen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, korrekt. Ja.
Bei uns ist das ein bisschen internationaler aufgestellt. Im Rückenrohrbereich sind es ja vorwiegend europäische Kunden. Aber im Bereich der Wärmetauscher und auch bei den Reinigungssystemen, Heizflächenreinigungssystemen, kann ich vielleicht gleich nochmal kurz erklären, damit auch der Zuhörer da ein bisschen mehr Einblick hat. Da ist es tatsächlich so, es sind europäische Kunden, teilweise große Konzerne, wo wir unsere Komponenten zuliefern, die dann ja europaweit, aber auch weltweit größere Anlagen aufbauen, sei es Kraftwerke oder Müllverbrennungsanlagen. Das ist sehr international da.
Ja, wie war das mit den Heizreinigungssystemen? Also das ist irgendwie,
Mal. Also bei den die Rippenrohre hatten wir gerade schon erklärt. Das Thema Wärmetauscher ist auch schon ausreichend angesprochen worden. Bei den Heizflächenreinigungssystemen geht es im Prinzip darum, dass ich, wenn ich, wie vorhin erklärt, bei einem Verbrennungsprozess Rauchgase habe, die zum Teil rußig sind und Partikel haben, die sorgen natürlich dafür, das führt dazu, dass die Heizflächen, beispielsweise die Rippenrohre oder auch Seitenwände in Kraftwerken oder in Müllverbrennungsanlagen, sich zusetzen.
Ja, da so. Lagert sich Ruß ab.
Genau, sowas, richtig, ja. Verschmutzen. Und ja. Diese Heizflächen müssen sauber gehalten werden. Und das passiert mit verschiedensten Systemen, sei es mit Rußbläsern, ganz klassische Systeme, die dort ja plakativ den Dreck wegpusten, bis hin zu mechanischen Klopfeinrichtungen, die Schwingungen erzeugen oder auch ja mittlerweile im Druckwellengeneratoren, die wir jetzt neu im Portfolio haben, um eben die Heizflächen sauber zu halten und die Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Also man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Das läuft im Inneren dieses Systems.
Ja, genau. Ne?
Also da kann nicht jemand von außen mit dem Hammer draufhauen, sondern da muss von innen gereinigt werden. Ne?
Genau,
ohne richtig. Dass die Maschine jetzt wochenlang ausfällt. Ne?
Ja, genau. Vor allem, wie gesagt, in Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen, ja. Im laufenden Betrieb. Das heißt, wir fahren da dann auch in Feuerungsräume teilweise und
na, ihr nicht, also die Anlage.
Die Anlage, ja, genau. Und wir auch, aber nur im Anlagenstillstand.
Könnte sonst unangenehm warm werden.
Genau.
Ja, okay. Aber ich sagte gerade schon, also wir reden jetzt mit den Geschäftsführern von zwei Unternehmen der Werkstätten Group, aber es gibt ja noch vier andere. Was machen die denn?
Nehmen wir mal du hattest es gerade schon mal angesprochen, die Gruppe ist gewachsen, unter anderem durch Zukäufe bzw. Neugründungen, aber auch durch Innovationen und dann Ausgründungen, neue Gesellschaften, die rein für den Vertrieb oder das Engineering gegründet wurden. Nehmen wir mal das Beispiel der Werkstätten Heating Systems. Ursprünglich haben wir bei der Firma Werkstätten GmbH einen Drehrohrkessel entwickelt für die Verbrennung von Biomasse. Wieder Drehrohr, hatten wir gerade schon mal gehört, sind wir spezialisiert darauf, damit die bei der Verbrennung frei werdende Wärme in Form von Rauchgas dann aber wieder ins warme Wasser gewandelt wird. Dafür braucht man die Wärmetauscher. Das heißt, da wir die auch machen, haben wir gesagt, dann können wir auch eine ganze Anlage bauen. Und da das Geschäftsfeld so interessant wurde und es komplette Projekte wurden, haben wir gesagt, dafür brauchen wir eine eigene Gesellschaft. Haben dann die Werkstätten Heating Systems im Jahr 2013 gegründet. Und heute macht Werkstätten Heating Systems Generalunternehmerprojekte vielfach auch im Bereich landwirtschaftliche Nebenprodukte, Verbrennung, ob es jetzt Gärreste sind, ob es jetzt Hähnchenmist ist, ob das Stroh ist. Und die dritte Sparte, die Werkstätten Heating Systems bedient, das ist insbesondere sind das Abfallverbrennungsanlagen mit dem Schwerpunkt Klärschlamm. Klärschlamm entsteht auf den Kläranlagen bei der Abwasserreinigung und ja, der abgereinigte Feststoff wird dann getrocknet und bei uns in den Anlagen verbrannt. Also ich sage mal gerne Papete Mobile, ganz so extrem ist es dann nicht. Aber es ist alles wieder im Kreis. Ja, man trocknet die Masse hoch, genau diese Masse verbrennt man und die dabei frei werdende Energie wird wieder für die Trocknung eingesetzt. Ja, und am Ende des Tages hat man eine Asche.
Ich hätte nicht gedacht, dass Klärschlamm brennen kann.
Und Klärschlamm kann brennen, wenn man ihn getrocknet hat. Ansonsten, also je nachdem, wie feucht er ist. Bei uns in den Anlagen ist es so, dass wir ihn vollständig durchtrocknen, bevor wir ihn in dem Drehrohr dann umsetzen. Und das Schöne ist, dass Klärschlamm hohe Phosphatanteile enthält oder Phosphoranteile enthält. Dort gibt es gesetzliche Regulierungen, denen wir dann darüber nachkommen und somit ein Phosphor-Recycling gewährleisten. Und du fragtest gerade, seid ihr da die Einzigen teilweise am Markt? Das ist tatsächlich ein Markt, den wir sehr sehr individuell bedienen. Dort gibt es nicht viele Anbieter. Wir haben uns auf die dezentralen Standorte konzentriert, also keine großen, riesengroßen Kraftwerke, wo hunderte von Kilometern der Klärschlamm angekarrt wird, sondern in kleineren Kommunen, in Zusammenschlüssen. Darauf haben wir uns bei der Werkstatt Heating Systems konzentriert.
Also das ist aber im Prinzip eine Technik, die für Kläranlagen interessant ist oder für landwirtschaftliche Betriebe oder wo muss ich das einordnen?
Der Drehrohrkessel an sich kann sowohl bei landwirtschaftlichen Betrieben für die Verbrennung von Gärresten eingesetzt werden, aber auf Kläranlagen ist es interessant für die Verwertung von Klärschlamm. Bei Hähnchenmästern ist es eine Technologie, die ideal für die Verwertung des Hähnchenmistes geeignet ist und die dabei frei werdende Wärme dann wieder die Ställe beheizt. Also immer dieser Kreislaufgedanke und zwei Wertschöpfungen. Einmal Entsorgung bzw. Verwertung und gleichzeitig dann die Nutzung der frei werdenden Energie.
Mhm. Kreislaufgedanke. Also bei all dem, was Werkstätten so tut in 6 Mitgliedsunternehmen, ist das ja immer noch ein Familienunternehmen. Und das Familienunternehmen hat einen Vater, Alfred, und 3 Söhne. Wie kommt ihr klar?
Ganz spontan, super gut.
Aha, ganz so spontan war es jetzt nicht. Du hast erst überlegt.
Nein, tatsächlich. Wir machen das zu viert. Ja, wir tauschen uns auch aus. Also
hat da jeder so einen Bereich oder macht jeder alles oder wie geht das?
Wenn jeder alles machen würde, dann würden wir, glaube ich, heute hier nicht sitzen. Das heißt, jeder braucht so seine operative Spielwiese. Ja. Ganz klar, aber die strategischen Entscheidungen, die werden dann zusammengefällt. Also wir treffen uns wöchentlich, beziehungsweise 14-tägig dann für die komplett strategischen Sachen, sind aber eigentlich täglich im Austausch. Ich bin mit Alfred im operativen Geschäft, beziehungsweise bei der Werkstätten GmbH. Alfred zieht sich nach und nach aus dem Operativen zurück, deswegen, das muss ich kurz korrigieren. Janek und Sven machen das Geschäft bei der Rosink-Werkstätten und die Firma Heating Systems, was ich sagte, die mache ich ebenfalls als Geschäftsführer und die Firma Wilbers Werkstätten, Wilbers Lifting, kommen wir gleich vielleicht nochmal zu, werden anderweitig betreut über Mitgesellschafter, in dem Fall bei der Wilbers Werkstätten ist es der Herbert Wilbers, der 2014 zusammen mit Alfred die Gesellschaft gegründet hat, deswegen auch der Name Wilbers Werkstätten. Wilbers Lifting, da ist der Marc Wilbers noch Mitgesellschafter und auch Geschäftsführer. Und um es komplett zu machen, du hattest gerade die 6 angesprochen, das ist die Heizerwerkstätten.
Ja.
Das ist das Unternehmen, was eigentlich ein Stück weit ein Exot ist, weil es nicht in der Grafschaft ansässig ist. Das ist ein Unternehmen aus der Pfalz. Und auch da ist es so gewesen, dass man aus der Firma ehemals Heizer die wirtschaftlichen Schwierigkeiten geraten ist, aber eine langjährige Kundenlieferantenbeziehung mit Werkstätten schon hatte und sich zusammengesetzt hat und sagte, wir führen das fort, wir machen eine Heizerwerkstätten und ziehen aber den gesamten kaufmännischen Part ziehen wir nach Nordhorn, aber die Fertigung an sich ist weiterhin in der Pfalz.
Ja, so ist das, also habe ich es jetzt so verstanden, Alfred Moggart, der ursprüngliche Motor des ganzen Unternehmens, zieht sich so allmählich zurück, ist aber noch aktiv und seine 3 Söhne managen jetzt diese operativen Geschichten.
So kann man das.
Ja, jetzt müssen wir ganz schnell erklären, warum hier jetzt nur 2 sitzen. Das ist ganz einfach, weil unser Studio nur für 2 Leute Platz hat. Also wenn wir hier jetzt eine 4er-Moggart-Kombo hätten, dann wäre es etwas schwierig, damit einen Podcast zu machen.
Nein, aber das ist auch prima. Uns war es wichtig. Wir wurden ja angefragt, eben, dass 2 Personen dieses Interview führen oder das Gespräch führen. Uns war es aber wichtig, dass sowohl die Werkstätten GmbH als auch die Rosing-Werkstätten als die großen Unternehmen aus Nordhorn hier vertreten sind. Mhm. Und ich denke, wir finden gleich vielleicht auch noch kurz Gelegenheit auf die Aktivitäten bei der Werkstätten GmbH zusammen mit der Wilbers Werkstätten.
Ja, dann hast du jetzt die Gelegenheit.
Nochmal einzugehen. Und da würde ich
gerne. Du solltest Moderator werden.
Nee, das wäre, glaube ich, nicht meins.
Ja, der kann doch das, ja, das wunderbar. Also, ich würde
sagen, eigentlich.
Ja, die Überleitung habe ich mir selbst genommen.
Ja, dann mal los. Deswegen. Jetzt bist du dran.
Also, wir haben jetzt gerade kurz über Wilbers Werkstätten auch gesprochen.
Ja.
Ich möchte gern mal eben ausholen. 2012, wurde Wilbers Werkstätten zusammen von Alfred und Herbert gegründet. Die Neugründung und man muss sagen, das Portfolio, der Bereich, in dem Wilbers Werkstätten tätig ist, ist ein ähnlicher zu der Werkstätten GmbH. Ebenfalls vielfach auch Edelstahlfertigung, vielfach auch Druckgeräte, generell Apparate, Skidlösungen, auch Sonderlösungen, gleiche Aufgabenstellung. Kunde kommt mit der Aufgabenstellung und möchte eine Lösung inklusive Engineering, inklusive Fertigung. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass über die Familie Wilbers, insbesondere den Herbert Wilbers, der niederländische Markt den Schwerpunkt hat. Und als Deutscher ist es nicht unbedingt einfach, in den Niederlanden Fuß zu fassen. Von daher war das eine sehr gute Entscheidung, das zu tun. Wir haben aber auch gesehen, dass jetzt über die letzten Jahre insbesondere die Herausforderungen, die wir bei Werkstätten haben, die gleichen sind, die Wilbers Werkstätten hat. Wir haben über Fachkräfte gesprochen, wir haben über die immer schneller werdenden Märkte gesprochen, den Anspruch zu investieren, um digitaler zu werden, um zu automatisieren. Also das sind die gleichen Herausforderungen, die wir haben. Und haben uns dann vor einigen Monaten dann zusammengesetzt, wie können wir dort die Kräfte bündeln, und haben uns entschieden, dass wir diese beiden Unternehmen fusionieren lassen, dass wir den Standort in Gildehaus zum Ende des Jahres 2026, was ein gemieteter Standort ist, dass wir diesen auflösen und dass wir verdichten, dass wir die Kunden weiterhin bedienen, die gleichen Kunden, dass wir aber die Mitarbeiter der Wilbers Werkstätten motivieren, aus Gildehaus mit nach Nordhorn zu kommen. Ist gleichzeitig die Herausforderung, jetzt in den nächsten Monaten die räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, weil auf die gleiche Fläche dann deutlich höheren Umsatz mit deutlich mehr Mitarbeitern durchzusetzen, das wird nicht machbar sein. Wir sind in der Umsetzungsphase von 3 bis 4 Bauvorhaben. Im Fertigungsbereich sind 2 zusätzliche Hallen, eine Lagerlogistikhalle, noch ein weiteres Lagerzelt kommt noch hinzu. Aber auch in der Verwaltung, wir müssen Platz schaffen für den Vertrieb, für die Ingenieure, die mit rüberkommen, um sie herzlich und warm zu empfangen. Weil nur dann, wenn man diese beiden Unternehmen und auch die Kulturen, ich hätte gesagt, teilweise niederländisch, teilweise deutsch, zusammenführt, dann machen wir was Gutes, Großes, Ganzes. Mhm. Und es ist keine klassische Integration, sondern es ist eine Fusion. Wir wollen aus 2 Unternehmen die positiven Dinge kombinieren und dann uns zukunftssicher aufstellen, damit wir natürlich auch über die Einsparung, über die Synergieeffekte, man hat gewisse Fixkostenintegration, die Chance dann zu investieren, um weiter zu digitalisieren, um den Maschinenpark weiter zu stärken. Also dafür gibt es sehr, sehr viele Argumente, und ich bin froh, dass wir das jetzt rückwirkend zum 1.1. dort die Anteile an der Wilbers Werkstätten als haben wir vollständig übernommen und können uns zusammen mit Herbert Wilbers, der als CCO eine ganz maßgebliche Rolle einnehmen wird in der Werkstätten GmbH, zukunftssicher aufstellen.
Das heißt, in Nordhorn werdet ihr expandieren, hast du gesagt, also ausbauen.
Genau, auf dem Gelände an der Alfred-Mozart-Straße. Die Dinge sind vorbereitet. Wir warten für die Halle 10 warten wir jetzt quasi täglich auf die Baugenehmigung. Wir haben aber auch Vorbereitungsmaßnahmen getroffen, also im Engineering, wie das Verwaltungsgebäude erweitert wird. Das ist alles auf Papier. Schon auf Papier, dass wir auch Mitte des Jahres dann die ersten Abteilungen rüberholen können. Und die Fertigung muss dann Step by Step rübergeholt werden nach Nordhorn, damit wir am Ende des Jahres den Standort in Gildehaus dann auch fegen können.
Der Vollständigkeit halber vielleicht nochmal eben, wie viel Beschäftigte hat die Werkstätten Group jetzt so insgesamt?
immer so zwischen 450 und 500. Das ist natürlich konjunkturell immer ein bisschen schwankend, aber ja, das ist so die Hausnummer, in der wir unterwegs sind.
Die meisten arbeiten davon aber bei Werkstätten und bei Rosing.
Genau.
Ja?
In der jetzigen Konstellation. Also jeweils um die 150 und die restlichen 150 verteilen sich dann auf die anderen genannten Unternehmen.
Und so Produktionsfläche habt ihr auch ziemlich riesig dann, ne? Wenn ihr also jetzt schon alleine in Nordhorn 3 Standorte habt und bisher zumindest Gildehaus noch dabei und die beiden und Rosing natürlich dabei, da kommen ein paar tausend Quadratmeter zusammen, ne?
Ja, absolut. Mhm. Wir haben an der Alfred-Mozart-Straße rund 13.000 Quadratmeter, erweitern jetzt nochmal um weitere 3.000 Quadratmeter, aber eben mit dem gerade vorgestellten Hintergrund.
Mhm. Genau, und bei Rosing ist es im Prinzip eine ähnliche Fläche, verteilt auf zwei Standorte, an der Otto-Hahn-Straße einmal und am Fennweg-Westfalen-Straße. Da ist noch aktuell ein Standort, wo wir unser komplettes Rohrlager aktuell haben. Wir haben auch zwei Bauvorhaben, aus benannten Gründen. Wie gesagt, Effizienzen, Verschwendungen wollen wir möglichst reduzieren und das kann sich jeder an einer Hand abzählen, wenn man einen Standort hat, wo das Lager ist und einen Standort, wo produziert wird.
Das ist schlecht,
das, bietet zumindest Verbesserungspotenzial.
Ja.
Und deswegen haben wir jetzt den notariell unterschriebenen Startschuss für weitere Baumaßnahmen auch an der Otto-Hahn-Straße, sowohl für eine Fertigungskapazität als auch für eine Lager- und Logistikhalle dort Gott sei Dank Ende Februar, ich sage endlich, unterschreiben können. Da gibt es dann ja doch immer verschiedenste Faktoren, die solche Prozesse dann manchmal ein bisschen in die Länge ziehen, aber letzten Endes geht's nach vorne.
Und weil ihr beide ja nun junge, dynamische, fähige Menschen seid und die mit diesem ganzen Firmenkonglomerat gar nicht ausgelastet sind, produziert ihr nebenbei Freilandeier.
Ja, das kann man als Schnapsidee tatsächlich titulieren.
Ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür. Du hast gerade gesagt, dann geht man sich doch auf den Senkel, wenn man zusammenarbeitet. Dann
das habe ich so nicht gesagt.
Ja, durch die Blume, dann war es vor dem Gespräch. Nein, dann würde man nicht auf die Idee kommen, auch sag ich mal im privaten Umfeld noch.
Ja, sag mal im Ernst. Also ihr produziert tatsächlich Freilandeier, nicht? Also ihr habt eine Hühnerfarm, darf man das nicht nennen. Aber jedenfalls eine Fläche, auf der ich weiß nicht, wie viele Hühner sind und die Eier produzieren, die ihr auch verkauft, oder?
Ja, 450 Stück. Also wir haben ursprünglich auf der Wiese von der Oma und von dem Opa haben uns überlegt, Mensch, diese Wiese muss doch genutzt werden. Dann kam die Idee mit einem Mobilstall, weil die ja mehr und mehr auch aufgestellt wurden. Ja. Super interessant. Dann fängt man mal an zu tippen. Wie könnte denn sowas aussehen? Wie könnte eine Wirtschaftlichkeit aussehen? Und auch da war relativ schnell ersichtlich, dass es kein Geschäftsmodell. Das war aber auch nie die Intention. Wir haben gesagt, wir wollen einfach das Projekt aber zusammen starten, weil wir es cool finden, weil wir davon überzeugt sind.
Wer ist
und haben in dem Fall sind es Alfred, Janik und ich, die sich entschlossen haben. Sven hat dann hat kurz überlegt, ob er mitmacht. Er hat sich dann aber entschieden, auf die anderen seine Schwerpunkte anders zu setzen.
Hat ein anderes Hobby.
und dann sind wir losgerannt, haben erstmal nach einem Namen gesucht, deswegen sagte ich gerade Schnapsidee, das war das Dreieck, also dreieckige Fläche und drei und das Ei, also Eck.
Eck mit Doppel-G.
Eck mit Doppel-G. Ja. Ja, und haben dann den Gedanken weiterverfolgt, dann machen wir doch halt Patenhühner, haben Patenschaften angeboten, also quasi wie ein Abo, aber der Kunde oder der Pate, die Kids können vorbeikommen, können sich einen Huhn aussuchen, können Namen geben, einen Ring umsetzen und kriegen natürlich nur die Eier von ihren eigenen Hühnern.
Ah ja. Also gleich wieder ein Geschäftsmodell rausgemacht. Also das Business steckt doch im Blut irgendwie.
Ja, Tatsache. Ja.
Gut, und das macht ihr ja auch nicht erst seit gestern, das macht ihr jetzt schon ein paar Jahre, glaube ich, ne? Und zumindestens produziert es offenbar ja nicht so viel Verlust, dass ihr die Lust dran verliert.
Nein. Also im Jahr 2021 haben wir diese Aktivität gestartet und auch da muss man sagen, es ist ein Familienprojekt. Damals lebte die Oma noch. Und das war auch ja tatsächlich mit ein Punkt, dass wir gesagt haben, wenn auf dem Hof richtig was los ist, das ist für die Oma toll. Wie oft, ich erinnere mich gut, wie oft sie dann mit dem Rollator kam, wenn da richtig was los war und einfach geschaut hat. Also es waren wirklich mehrere Argumente, das zu machen. Und wir haben es einfach gemacht. Also es ist nicht, dass wir finanziell davon abhängig sind. Aber du hast schon recht, wenn man jetzt jährlich komplett nur dazulegt, dann würde man es vielleicht auch schneller ad acta legen.
Ja, gut, es macht noch Spaß mit dem Eierlegen. Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, wir sind schon wieder am Ende eines sehr langen, intensiven und spannenden Gesprächs. Also ich fand das sehr unterhaltsam mit euch beiden. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, Nils und Jannik Molgert von der Werkstätten Group. Und auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie doch gerne dem Podcast Chefsachen in Ihrer Podcast-App. Neue Episoden erscheinen da alle 4 Wochen auf GN Online und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Hören Sie also gerne wieder rein bei Chefsachen und damit tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masselig.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.